Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Lange sind die Missstände beklagt worden. Gerade die, die künstlerisch tätig sind und die sogenannten Solo-Beschäftigten, verdienen oft nur wenig an deutschen Theatern. Nun haben sich der Deutsche Bühnenverein und die KünstlerInnen-Gewerkschaften auf eine Anhebung der Mindestgagen für Einsteiger geeinigt. Grund zur Freude, aber auch Auslöser für Befürchtungen, was die Finanzierung von Theater in Krisenzeiten anbelangt. Darüber sprechen wir gleich mit Dieter Rippberger, der ist Kulturmanager, Dramaturg und Co-Intendant des Instituts für Theatrale Zukunftsforschung im Zimmer Theater Tübingen. Und wir schauen uns an, wie der Studiengang Szenische Forschung der Ruhr-Universität Bonn mit einem Festival sein 10-jähriges Bestehen feiert. Ende Juni hat es den Durchbruch gegeben. Der Deutsche Bühnenverein und die Künstlerinnen-Gewerkschaften, also die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, die Vereinigung Deutscher Opern- und Tanzensembles und der Bundesverband Schauspiel, haben sich in der vierten Runde ihrer Tarifverhandlungen auf eine neue Gagenregelung für die Solobeschäftigten und BühnentechnikerInnen verständigt. Erstmal bedeutet das, dass die Mindestgage in zwei Stufen erhöht wird, von bisher 2.000 Euro auf zunächst 2.550, später auf 2.715 Euro. Die erste Erhöhung tritt ab dem 1. September bereits in Kraft. Beschlossen wurde auch, die Mindestgagen dann in den kommenden Jahren weiter zu dynamisieren, so wie es bei den übrigen Gagen und Gehältern an der Bühne auch der Fall ist. Was heißt das nun konkret in der Praxis? Darüber möchte ich sprechen mit Dieter Rippberger. Er ist Kulturmanager, Dramaturg, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat des Deutschen Bühnenvereins und Co-Intendant des Instituts für Theatrale Zukunftsforschung im Zimmertheater Tübingen. Herzlich willkommen bei Rang 1, Dieter Rippberger.
Hallo, guten Tag.
Lassen Sie uns erstmal kurz festhalten, was dieser Einigung vorausgegangen ist. Also welcher Missstand da eigentlich behoben wurde, gegen welchen Grundzustand die Gewerkschaften da eigentlich gekämpft haben.
Ja, also Fakt ist, die Gagen steigen jetzt erheblich und Fakt ist auch, das ist sehr gut, weil es der Komplexität und auch der Anforderung an die Tätigkeiten angemessen ist. Was ging dem voraus? Eine Einstiegsgage von 2.000 Euro brutto. Das bedeutet, da bleibt einem nicht viel. Das kann man sich leicht ausrechnen. Das ist eine Bezahlung bei 44 Wochenstunden, bei extremer Flexibilität, die erforderlich ist, wenn man am Theater arbeitet, schlicht zu wenig. Und da hat die Gewerkschaft mit Recht stark drum gekämpft, dass die Mindestgage angehoben wird.
Eigentlich ist das ja jetzt ein großer Grund zur Freude, aber es werden auch sofort natürlich Befürchtungen laut. Wie ist denn da die Reaktion? Was beobachten Sie da? Wie wird da auf beiden Seiten auf diese neue große Gagenerhöhung oder relativ große Gagenerhöhung reagiert?
Ja, vielleicht muss man zunächst sagen, so groß ist sie gar nicht und gleichzeitig ist sie riesig groß. Es kommt ein bisschen auf die Perspektive an, aus der man auf den neuen Sachverhalt blickt. Wenn man sich den Anwuchs des Mindestlohns anschaut zwischen 2018 und heute, dann sind das 35%. Um genau den Faktor wächst jetzt auch die Einstiegsgage am Theater. Das heißt, man darf nicht den Eindruck erwecken, dass da jetzt Riesenlöhne plötzlich bezahlt würden. Der Eindruck wäre falsch. Gleichzeitig ist Fakt, dass an jedem Theaterbetrieb die Personalkosten den wesentlichsten Teil des Etats ausmachen. Was machen wir? Kunst mit Menschen. Das heißt, die Menschen sind der größte Kostenblock in jedem Etat einer solchen Kultureinrichtung. Und das bedeutet, die Kosten im Bereich Personal, die explodieren durch einen Aufwuchs von 25 im ersten Schritt und 35% im zweiten Schritt.
Das heißt, für die Häuser entsteht jetzt eine zusätzlich schwierige Situation. Da tun sich jetzt also auch Fronten auf. Haben Sie den Eindruck, dass zum Beispiel von Seiten derjenigen, die die Theater leiten, von Seiten der Intendanz, da jetzt auch eine große Frustration da ist?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, da spreche ich für viele Kolleginnen und Kollegen, dass wir die Anhebung der Gagen für überfällig finden. Wir gönnen jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin an unseren Häusern diesen Lohn. Das steht außer Frage. Die Frage ist vielmehr, woher kommt nun das Geld, um diese Kostenaufwüchse zu bezahlen? Ich kann Ihnen mal ein einfaches Rechenbeispiel geben. Wenn ab 23 die Einstiegsgage von 2.000 auf 2.715 steigt, dann sind es mit den Nebenkosten als Arbeitgeber 1.000 Euro im Monat. Wenn man das mit 12 multipliziert, ist man bei 12.000 Euro. Das heißt, bei weniger als 10 Mitarbeitenden, die von dieser Gagensteigerung betroffen sind, bin ich in einem sechsstelligen Volumenbereich. Das lässt sich also leicht ausmalen, dass das ein großes kulturpolitisches Thema ist.
Was für Konsequenzen kann man denn daraus denn jetzt im Augenblick ziehen? Heißt das einfach, es muss mehr Geld her?
Also man muss vielleicht noch eine Unterscheidung einführen, weil zunächst ja nur die Einstiegsgagen betroffen sind. Aber selbstverständlich kann es nicht so sein, dass die Gagengefüge bleiben, wie sie sind. Also um es mit einem einfachen Beispiel zu sagen, wer jetzt aktuell 2.550 Euro brutto verdient, der kann nicht dort stehen bleiben, wenn der Berufseinsteiger in Kollege, Kollegin ebenfalls dort einsteigt. Das heißt, Sie sehen, die Gefüge müssen nach oben anwachsen. Wie man das abflacht, wie man das genau gestaltet, da sind die Häuser aktuell dran, mit den jeweiligen RechtsträgerInnen Lösungen vor Ort zu finden. Die grundsätzliche Frage besteht jetzt darin, wie gelingt es, diese Personalkostenerhöhung abzufedern, ohne in das Dilemma zu geraten, Stellen zu streichen oder andere Kostenpositionen an den Theatern zu reduzieren, weil das ist weithin bekannt. Es gibt da nicht viel, wo man kürzen kann. Mit anderen Worten, es gibt gar nichts. Und die Theater kommen nach 2,5 Jahren auch aus einer Situation, geplagt durch die Pandemie, wo keine Rücklagen vorhanden sind.
Aber daraus muss man ja dann auch realistische Konsequenzen ziehen. Also wie realistisch ist es denn, dass dieses Geld jetzt von den Trägern zur Verfügung gestellt werden kann? Oder bedeutet es nicht doch, wie viele ja jetzt auch schon unken, auch online, man kann das nachlesen, es wird heftig darüber diskutiert, dass eben doch das ganz konkret bedeuten muss eigentlich, dass Ensembles verkleinert werden, dass womöglich Sparten oder ganze Häuser geschlossen werden, weil man jetzt natürlich vor dieser Entscheidung steht, will man Theater ordentlich finanzieren, was bedeutet, dass man es wahrscheinlich verschlanken muss, oder flirtet man weiter mit dieser Idee eines Prekariatsidealismus, also wenn ihr hier viel Theater haben wollt, dann kann das nicht so gut bezahlt werden.
Also der Sachverhalt hat eine extreme Dringlichkeit, das ist goldrichtig, wie Sie es beschreiben. Die Brandbriefe, die geschrieben werden, auch von den Kolleginnen des Landesbühnenausschusses, die sind richtig. Der Rotstift kreist gewaltig über den Wirtschaftsplan des nächsten Jahres. Das Problem ist auch, der Aufwuchs kommt jetzt ab 1.9., betrifft 23 mit voller Wucht. Die Haushaltspläne für 23 sind aber längst geschrieben. Das heißt, der Zeitpunkt ist nicht ganz ideal. Ich will daraus aber kein Argument ableiten, dass es falsch ist, was jetzt geschehen ist. Es zeigt nur, dass die Unehrlichkeit, mit der bisher Theaterkunst auf schmalem Finanzierungsgrad gemacht wurde, sich jetzt massiv rächt. Wir müssen jetzt Lösungen finden. Und ich denke, das ist nur möglich mit einer großen Kraftanstellung zwischen den Kommunen und den Ländern. Ich denke also, was es bräuchte, wäre jetzt ein schneller Krisengipfel, meinetwegen zwischen dem Deutschen Städtetag und der Kulturministerkonferenz, um sich darüber abzustimmen, wie man in den Herbst geht. Weil laut meiner Prognose ist es so, dass spätestens Ende September, Ende Oktober die ersten Zahlungsunfähigkeiten drohen. Das kann keiner wollen. Wir brauchen das Theater als gesellschaftliches Lagerfeuer, gerade im Anblick eines ja, kalt werdenden Winters. Mehr denn je.
Der kalt werdende Winter, Sie haben es gerade gesagt, also sind ja nicht nur die nicht vorhandenen Rücklagen durch die Pandemie. Wir gehen in eine Phase, wo uns von morgens bis abends von Seiten der Politik gesagt wird, dass wir alle sparen müssen, dass wir womöglich einen sehr kalten Winter auch in unseren eigenen Wohnungen erleben werden. Wie ist das denn da überhaupt möglich zu argumentieren, dass die Theater jetzt ganz dringend mehr Geld brauchen und mehr Zuwendung und mehr Aufmerksamkeit, auch in einer Zeit, wo selbst die Privathaushalte nicht mehr zurechtkommen werden womöglich?
Das ist schwierig, das ist ein riesiges Dilemma und das kann nur politisch gelöst werden. Bei einer Zeitenwende, die ein 100 Milliarden Sondervermögen für die Rüstung vorsieht, bräuchten wir vielleicht auch so etwas wie ein 100 Milliarden Sondervermögen für Bildung, Soziales und Kultur. Drehen Sie die Reihenfolge um, wie Sie wollen. Wir sehen das ja in allen Bereichen, wie die Probleme jetzt überbordend werden. Ich denke, das kann man nicht auf die Verantwortung des Individuums herunter abwälzen.
Aber ein bisschen vielleicht auf die Verantwortung, auch wie die Theater mit ihrer Aufgabe umgehen. Also die ganz konkrete Frage, was müssen denn die Theater leisten für die Gesellschaft und für ihr Publikum, damit man sagen kann, tatsächlich, sie sind nicht verzichtbar. Also es gibt ja schon auch Vorwürfe, dass man dann sagt, viele Theater ziehen sich auch so ein bisschen auf ihre eigene Sphäre, auf ein sehr kleines, überschaubares Publikum zurück. Ist es womöglich jetzt an der Zeit zu sagen, dass die Theater insgesamt populärer werden müssen, damit sich das auch rechnet?
Populär, ja, möglicherweise. Die Forderung danach, dass sich das Theater verändern muss, die sind nicht neu. Und es ist nicht so, dass nichts passiert. Ich glaube, wir sehen seit 5, 6, 7, 8 Jahren enorme Transformationsprozesse in den Häusern. Da muss man sich die Mühe auch machen, genau hinzuschauen, was vor Ort passiert. Wir haben eine solche Fülle an Theatern in der Kulturlandschaft hier im Land. Da zeigt sich wahnsinnig viel im Bereich der kulturellen Bildung. Es zeigt sich wahnsinnig viel Mut in Ausrichtung. Aber ich gebe Ihnen recht, da könnte die ein oder andere Kollegin auch noch mutiger werden. Also wir vertreten hier die Auffassung, dass eine klare Vision, ein klares, scharfes Profil, ästhetische Kante dazu führt, dass das Publikum auch kommt, weil es Themen sind, die verhandelt werden, zeitgenössisch, die mit dem eigenen Leben zu tun haben, die aus dem Heute her gedacht sind und fürs Morgen uns irgendetwas erzählen. Also ich möchte alle sehr ermutigen, über die Relevanz dessen, was wir tun, immer neu nachzudenken. Das geht nur vor Ort, immer nur lokal und mit den ganz konkreten Menschen. Das Publikum ist kein Abstraktum, das sind die Menschen vor Ort, die diese Institution aufsuchen und wollen. Und deswegen gibt es kein Patentrezept dafür, wie ein Theater relevant wird und bleibt.
Sagt Dieter Rippberger, Co-Intendant des Instituts für Theatrale Zukunftsforschung im Zimmertheater Tübingen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Szenische Forschung, so heißt ein praxisorientierter Studiengang der Bochumer Ruhr-Universität. Die Studierenden entwickeln dort selbst Performances und Installationen. Unterstützung bekommen sie dabei von prominenten Vertreterinnen und Vertretern aus der Theaterszene, zum Beispiel vom Kollektiv Rimini Protokoll oder der Regisseurin Claudia Bosse. Seit 10 Jahren gibt es diesen Studiengang nun. Bis Sonntag wird das gefeiert mit einem Festival in der Bochumer Innenstadt. Stefan Keim hat sich mit Lehrenden und Studierenden der szenischen Forschung getroffen.
Zwei Menschen dürfen das Zimmer betreten. Im Inneren blinkt und blitzt es. Viele Lampen, CD-Scheiben und Glöckchen aller Art bedecken die Wände. Wenn man auf Knöpfe drückt, kann man sie aktivieren. Tinnitus 4.0 heißt die Installation von Alina Buchwald. Es ist eins von vielen Werken, mit denen die Studierenden der szenischen Forschung sich zum Jubiläum ihres Studiengangs präsentieren. Die meisten Veranstaltungen finden im Blue Square statt, einem 5-stöckigen ehemaligen Bürogebäude in der Bochumer Fußgängerzone. Hier gibt es Seminarräume, eine Blackbox für Aufführungen, die kein Licht von außen vertragen, offene Räume, viele Möglichkeiten zum Proben und Diskutieren. Als Sven Lindholm vom Performance-Duo Hoffmann und Lindholm vor 10 Jahren seine Professur in Bochum begann, war alles noch kleiner und enger, auch finanziell. Dann stieg die Kunststiftung NRW ein und ermöglichte eine jährliche Gastprofessur, eine Gastdozentur und ein Stipendium, alles benannt nach einem der bekanntesten Theater- und Filmemacher aus dem Ruhrgebiet, nach Christoph Schlingensief. Sven Lindholm schaut zufrieden zurück.
Und was sich natürlich auch über die Zeit getan hat, ist, währenddessen am Anfang niemand wusste, was das ist, szenische Forschung, glaube ich, haben wir inzwischen einen ganz guten Stand in Nordrhein-Westfalen, allemal und vielleicht sogar darüber hinaus gefunden. Das betrifft vor allen Dingen die Studierenden, die jetzt in den großen Festival des Landes mit eigenen Arbeiten vertreten sind oder selbst auch Festivals machen.
Ungefähr 25 Menschen studieren gerade in Bochum. Sie sind oft nicht alle da, denn viele beteiligen sich irgendwo auf der Welt an Projekten. Einige davon sind nun in Bochum zu sehen. Jasmin Peken wollte eigentlich Schauspielerin werden. Nun organisiert sie das Festival des Studiengangs.
Ich glaube, was ich besonders daran schätze, ist halt, dass hier so viele Studierende aus so vielen Disziplinen zusammenkommen. Und das erweitert einfach sehr viel an Theaterbegriff und Kunstbegriff überhaupt.
Wenn eine neue Gastprofessur beginnt, treffen sich die Studierenden. Im nächsten Semester werden übrigens Mitglieder des Nature Theater of Oklahoma in Bochum lehren, eine nach einem Kapitel aus Kafkas Amerika-Roman benannte Gruppe aus New York. Sie erzählt in meist extrem langen Abenden autobiografische Geschichten in allen Details. Die Studierenden werden sich mit ihnen zusammenfinden und eigene Projekte entwickeln. Die Grundlagen dazu haben sie, erklärt Dozent Robin Junicke.
Ja, es ist ein reiner Masterstudiengang. Das heißt, alle, die hier anfangen zu studieren, müssen im Vorfeld einen Bachelor of Arts abgeschlossen haben. Das ist allerdings die einzige Grundvoraussetzung und das erlaubt es uns halt, Menschen zu haben, die eher aus der Performance kommen, die Schauspiel studiert haben, die teilweise Musik studiert haben, aber eben auch Philosophinnen, Kunstwissenschaftlerinnen.
Judith Gritzka ist auch keine Anfängerin. Die Dortmund Hat hat schon einige Theaterstücke geschrieben und auch Preise bekommen.
Ja, mich hat zur szenischen Forschung gebracht, dass ich vorher sehr theoretisch gearbeitet habe, aber dann das Gefühl hatte, okay, das bringt mich nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ich muss das Ganze jetzt auf der Bühne ausprobieren und gucken, funktioniert das, was ich mir im Kopf überlegt habe, überhaupt auf der Bühne.
Während des Festivals sitzt sie in einem Stuhl und strickt. Ein roter Wollfaden läuft von ihrer Nadel ins Zimmer nebenan. Dort führt er zu einem roten Socken, der durch das Stricken aufgeribbelt wird. Die Idee zu dieser Performance bekam Judith Gritzka in einem Seminar.
Tryouts heißt das. Also man bekommt eine Aufgabe gestellt. In dem konkreten Fall ist es, lassen Sie etwas verschwinden. Und meine Arbeit beschäftigt sich mit Socken. Es entsteht etwas, wobei gleichzeitig etwas verschwindet.
Wohin ihr Weg als Theaterschaffende sie genau führen wird, weiß sie nicht und will sie auch nicht wissen. Bei der szenischen Forschung geht es eben darum, frei und offen zu arbeiten. Dennoch eine kritische Nachfrage. In vielen Theatern gab es vor der Sommerpause nur wenig Publikum, besonders in denen, die performative und experimentelle Stücke zeigten. Wäre es da nicht besser, sich wieder mehr mit traditionellem Theater zu beschäftigen? Professor Sven Lindholm widerspricht.
Allzu häufig gibt es das Vorurteil. Ich verstehe diese Dinge nicht, deswegen gehe ich lieber nicht ins Theater. Umso wichtiger ist es meines Erachtens, Produktionen zu schaffen, die ihrerseits auch erklären, warum sie auf eine bestimmte Art und Weise auf Mittel zugreifen, die vielleicht auch unbekannt sind.
Der Studiengang Szenische Forschung in Bochum. Stefan Keim über das 10-jährige Jubiläum. Das Festival läuft noch bis morgen weiter.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von einer der vier neuen Leiterinnen des Berliner Theatertreffens. Caroline Hochleichter erzählt uns von ihrem großen Bühnenmoment.
Meine geniale Stelle war in einer Inszenierung von Nicolas Stehmann am Schauspiel Hannover. Und ich glaube, es war die Orestie, ungefähr Ende der 90er Jahre. Ich habe in Hildesheim Kulturwissenschaften studiert und wir sind in Hannover ins Theater gegangen und es war an der Stelle, wo das Volk entscheiden soll, wird er hingerichtet oder nicht. Und er ist so unter den Schnürboden hochgezogen. Und dann war das so übertragen auf die Frage, okay, soll er jetzt runtergelassen werden oder nicht? Und dann fingen die ersten Leute an, aus dem Publikum zu schreien, das ist doch jetzt hier alles gar nicht echt. Dem tun schon die Beine weh, lass den runter. Und in kürzester Zeit war sozusagen überhaupt nicht mehr klar, gehört das jetzt zur Inszenierung oder nicht? Oder ist es jetzt eine technische Panne? Oder was ist hier überhaupt los? Und es ist ein unglaublicher Tumult im Zuschauerraum losgegangen, der sozusagen exakt dieser Situation im alten Griechenland entsprach. Das war sehr beeindruckend. Ich war in unserer Besuchsgruppe die Einzige, die gesagt hat, das gehörte zur Inszenierung. Und so war es auch. Es war so gedacht, dass man es sozusagen nicht mehr unterscheiden kann. Und es war keine technische Panne und es war kein Problem oder irgendwas aufgetreten. Und alle, die gesagt haben, jetzt muss hier, wo ist denn jetzt die Feuerwehr, warum kümmert sich denn keiner und so, waren sozusagen in die großartige Falle getappt.
Caroline Hochleichter vom neuen Leitungsteam des Berliner Theatertreffens. Ein Thema, das die Bühnen, aber offenbar auch den klassischen Musikbetrieb nicht loslässt, sind sexuelle Übergriffe. In den vergangenen Tagen ist bekannt geworden, auch bei den Bayreuther Festspielen soll es solche Vorfälle gegeben haben. Mehr dazu hören Sie in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.